Ja, es ist ja immer wieder schön, wenn das in der Predigt tatsächlich passieren darf, dass man etwas mitnimmt, etwas hört, etwas erlebt auch, Ermutigung erfährt und dann das auch konkret wird. Und mein Gebet war wirklich auch für den heutigen Morgen, dass das passieren darf. Bevor wir direkt im Predigtext einsteigen, möchte ich gerne den Rahmen einmal ein bisschen aufspannen, weil ich glaube, das ist so wesentlich, dass wir die Offenbarung gut verstehen können, dass wir uns immer wieder die Frage stellen, wo sind wir eigentlich, an was sind wir dran, was sind eigentlich Themen. Und der Rolf hat das, glaube ich, schon gesagt, ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, aber eigentlich ist die Offenbarung wie ein Panoramabild. Ein grosses Bild, wo immer wieder von verschiedenen Seiten das Gleiche zeigt. Aus verschiedenen Perspektiven, oder man kann auch ein anderes Bild brauchen, man kann sagen, es zoomt wie her an eine Stelle auf dem Bild, beschreibt die Situation und ganz spezifisch die Situation, aber es ist Teil von einem Ganzen und man muss immer das Ganze im Blick behalten. Und zum Teil ist es auch das Gleiche, was wieder kommt. Und es gibt zwei Schauplätze auf diesem Panoramabild. Der erste ist die Kommandozentrale im Himmel. Dort, wo alle Fäden zusammenlaufen, vor dem Thron Gottes. Immer wieder das Bild vom Thronsaal. Gott, der sitzt auf dem Thron, zusammen mit dem Lamm. Das kannst du nicht trennen voneinander. Und auch jetzt, Brigitte hat schon gesagt, es ist der Wille von Gott, der offenbar wird. Der Wille auf dieser Schriftrolle, die ausgerollt wird. Und für das sind die sieben Siegel gebrochen worden. Das war die Szene im Thronsaal. Und der andere Schauplatz, das ist die Erde. Unsere Welt. Und ich habe ganz bewusst geschrieben, in der Endzeit. Wir sind im Ende der Geschichte. Im Ende der Geschichte zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus. Das ist die Endzeit. Woher ich das habe, das sagt Johannes selber im ersten Johannesbrief. Liebe Kinder, die letzte Stunde ist angebrochen. Das sagt er im ersten Jahrhundert, also vor 2000 Jahren. Die letzte Stunde ist angebrochen. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt und es sind schon viele solche Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass das Ende der Zeit der Welt gekommen ist. Wir sind in der Endzeit. Und es bestätigt das, was der Rolf auch gesagt hat, letztes Mal, der antichristliche Geist, der ist immer und immer wieder zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesus sichtbar. Er war es in der Geschichte, die hinter uns liegt. Ich glaube, wir spüren etwas von dem auch heute, in der heutigen Zeit, immer wieder der antichristliche Geist. Der Geist, der sich nicht an Christus, an Gott orientiert. Das ist unsere Realität. Und es gibt in dieser Geschichte drin, da auf dieser Erde, zwei grosse Themen. In der Offenbarung. Gericht und Gnade. Und Gericht und Gnade sind nicht einfach entweder oder, sondern auch das hat ganz einen engen Zusammenhang. Das Gericht, das passiert, die Macht, die übergeben wird von Gott her, er ist der, der die Macht gibt, alles Gericht, das geschieht auf dieser Erde, da hat Gott nur ein Anliegen. Er ruft. Er ruft zu sich. Er ruft in seine Gegenwart. Er ruft den Menschen zu, ich bin die Antwort. Komm zu mir. Ich bin der Sinn vom Leben. Ich bin das Leben. Es ist sein Rufen. Immer wieder in seine Gegenwart hinein. Und in dem hinein will er gnädig sein. In dem hinein will er sich offenbaren. In dem hinein will er zur Antwort werden. Und gerade schon der Aspekt hat mich im Vorbereiten nochmal sehr nachdenklich gemacht. Ich habe gemerkt, dass ich selber oft die Haltung habe, dass ich denke, gerade im Angesicht von all dem Antigöttlichen, was auch passiert auf unserer Welt, auch hier bei uns in der Schweiz, aber auch im Gesamtkontext dieser Welt, dass ich manchmal innerlich so am Punkt stehe, wo ich sage, Herr Jesus, komm bald. Und mir ist aufgefallen, dass eigentlich gerade die verfolgte Kirche, die wegen ihrem Glauben leiden, ja eigentlich am meisten Recht hätten, so zu beten, Herr Jesus, komm bald. Und mir ist aufgefallen, sie haben nicht diese Haltung. Sie haben in ihrem Leid, in ihrer Not drin, die Haltung, möglichst viele Menschen auf ihre Hoffnung aufmerksam zu machen. Mit dieser Gnade bekannt zu machen. Es ist noch Gnadenzeit. Gott ruft noch. Und er möchte auch die Menschen in unserem Umfeld rufen. Und er fordert uns auf, klinket euch ein. Habe ich den Blick für mein Umfeld, die Menschen um mich herum? Und ich muss sagen, nein, ich habe ihn oft nicht. Jetzt ist noch Zeit, dass sie zu Gott finden können. Jetzt, gerade in dieser Zeit, ruft Gott und möchte Menschen zu sich ziehen. Und er will dich und mich zu dem brauchen. Es ist noch Gnadenzeit. Es ist noch Zeit, dass Menschen zu Gott finden können. Hat mich beschäftigt und ich will es euch einfach so mitgeben als einen Gedanken. Und dann hat Brigitte schon gesagt, in der letzten Predigt von Rolf Senn, da ist es um Kapitel 6 gegangen und 8, der erste Vers, haben wir diese Siegel angeschaut. Ich will die nicht mehr im Detail anschauen. Brigitte hat das ganz schön nochmal zusammengefasst. Und denken nochmal dran, die 7 Siegel sind an dieser Schriftrolle mit Gottes Willen. Sie müssen gebrochen werden, dass der ganze Wille offenbart und auftun werden. Es ist nicht nur ein Siegel. Ein Siegel langt nicht. Es hat dann immer noch 6, die auch noch auftun werden. Das heisst, dass es muss durchlebt werden. Es muss auch durchlitten werden, denke ich. Und dann hat es zwischen dem 6. und 7. Siegel einen Abstand. In der Bibel ist es ein ganzes Kapitel. Das Kapitel 7 ist da zwischen dir eingeschoben. Und warum? Weil der Schluss von Offenbarung 6, 17, der letzte Vers, so lautet, denn der große Tag ihres Zorns ist gekommen, von wem ist dreht, von dem, wo auf dem Thron sitzt und dem Lamm, wo nicht zu trennen sind. Ihr Zorn, der letzte Tag ihres Zornes ist gekommen und wer wird ihn überleben? Oder in anderen Übersetzungen heisst es, wer wird bestehen? Das ist die Frage, die gestellt wird am Schluss vom 6. Siegel. Wer wird an dem Tag vom Zorn, am Tag vom Gericht, können bestehen? Und die Frage, die will beantwortet werden. Und wir haben ein ganzes Kapitel, wo uns diese Frage beantwortet. Wir steigen ein, im Kapitel 7 heißt es im ersten Vers, dann sah ich 4 Engel an den 4 Enden der Erde stehen. Sie hinderten die 4 Winde daran, über die Erde zu wehen, damit auf der Erde, über dem Meer und in den Bäumen kein Wind wehte. Stille auf der Erde. Und stört euch bitte nicht an diesen 4 Ecken und denkt, was ist denn das für ein naturwissenschaftliches Bild, das die Bibel hat? Ist das ein Platten oder ein Viereck? Auch um das geht es da gar nicht. Das ist ein Bild. Man könnte auch sagen, vielleicht die 4 Himmelsrichtungen. Es zeigt einfach, an der Erde, an den Grenzen sind die Engel aufgestellt und heben alles zurück. Auch auf der Erde ist ein Moment innehalten. Stille. Weil es muss etwas passieren. Es geht dann weiter. Und ich sah einen anderen Engel von Osten herkommen, der das Siegel des lebendigen Gottes trug. Das ist nicht das Siegel von diesen 7 Siegeln an dieser Schriftrolle. Das ist ein anderes Siegel. Und er rief diesen 4 Engeln, denen die Macht gegeben worden war, kennen wir unterdessen, denen die Macht gegeben worden war, auch von Gottes Seite. Es ist immer nur übergehene Macht. Dem Land und dem Meer Schaden zuzufügen mit lauter Stimme. Wartet, zerstört nicht das Land oder das Meer oder die Bäume, bis wir den Dienern Gottes sein Siegel auf die Stirn gedrückt haben. Und ich erfuhr, wie viele Menschen das Siegel Gottes erhielten. Es waren 144.000 aus allen Stämmen Israels, die das Siegel erhielten. Das ist die erste Antwort auf die Frage, wer wird bestehen? Und ich glaube, wir müssen zwei Fragen klären. Wer sind die 144'000 und was meint das Siegel? Wenn es nicht eins von diesen sieben Siegel ist von vorher, was ist es denn? Fangen wir beim zweiten an. Wer sind die 144'000? Wir lesen da 144'000 aus allen Stämmen Israels. Scheint klar zu sein. Israel. Es gibt Ausleger, die legen das so aus. Kann man auch so machen, denke ich. Ich merke, für mich gibt es verschiedene Hinweise, dass mit dem etwas anderes gemeint ist. Aber es ist Interpretation. Ihr müsst das prüfen, auch für euch, ob das für euch verhebt oder was ihr denkt, könnt dem auch weiter nachgehen. Ich sage nicht, so ist es. Aber für mich gibt es klare Hinweise. 144'000 sind relativ wenig. Also das ist ja das Problem, das die Zeugen Jehovas haben, oder? Es gibt einfach zu viel. Und ihre Überzeugung ist ja, Zeuge Jehovas sind das und was machen sie mit all denen, die zu viel sind? Also die 144'000 sind voll. Würde das heissen, Israel ist auch auf 144'000 beschränkt? Ist auch im Blick auf das Volk Israel sehr wenig. Das lässt mich fragend werden oder skeptisch werden und dann geht es da weiter. Aus allen Stämmen Israels, es hat ja da einen Doppelpunkt. Und jetzt wird aufgezählt. Aus Juda 12'000, Ruben 12'000, Gad 12'000, ich sage jetzt nicht jedes Mal 12'000, ich gehe einfach erst durch die Stämme durch. Asser, Naphtali, Manasse, Simeon, Levi, Issachar, Sebulon und Josef und Benjamin. Wem fällt etwas auf bei dieser Liste? Wie? 12 mal 12, genau. Also es hat da sicher einen Bezug zu diesen 144'000. 12 mal 12 ist 144, genau. Wem fällt sonst etwas auf? Stimmt, der Josef kommt in keiner einzigen Liste vor, sonst. In keiner Stammesliste. Warum? Weil immer Manasse und Ephraim dort genannt werden, seine beiden Söhne. Habt ihr Ephraim gefunden? Der Ephraim fehlt dafür. Und der Ephraim war eigentlich einer der wichtigsten Stämme, von den grössten und mächtigsten Stämmen im Nordreich. Und ausgerechnet der kommt nicht vor. Fallen euch noch weitere Sachen auf? Mit welchem Stamm fängt die Liste normalerweise an? Ruben, mit dem Ältesten. Logisch, oder? Da ist es Juda. Was ist das für ein Stamm? Genau. Das ist der Stamm, wo Jesus drin geboren ist. Könnte es sein, dass schon der Hinweis, dass es mit dem Juda anfängt, wo Jesus die Stammeslinie, wir lesen auch in der Offenbarung, sowohl der Ursprung wie auch die Linie daraus raus ist, also das Ziel ist letztlich, da der Horizont aufreißen und sagen, Jesus, sind wir alle Teil von dem? Das ist einfach ein Gedanke. Ephraim, haben wir gesagt, fehlt, es fehlt noch mal einer. Dan. Der Stamm Dan kommt nicht vor. Heisst das jetzt, der Stamm Dan wird nicht bestehen? Also es ist nicht das komplette Volk Israel. Dafür kommt ein anderer Stamm vor, der sonst nie nicht in keiner Liste vorkommt. Levi, genau. Der Priesterstamm. Die sind in keiner Liste vorgekommen, weil sie keine Lampe besessen haben. Könnte es ein Hinweis sein auf das königliche Priestertum? Ich glaube, wir müssen ganz, ganz genau lesen. Und ich glaube, das ist bei der Offenbarung immer wieder ein Schlüssel. Was steht da, was steht nicht da? Und die Frage, was hat das zu bedeuten? Und mein Eindruck ist, dass da unser Blick aufgerissen werden will, viel, viel weiter gemacht werden. Und das neutestamentliche Zeugnis betont immer wieder den Ursprung, den wir haben im Volk Israel. Aber es geht immer um den Ölbaum, um den gesamten Ölbaum, wo wir aufgepfropft sind als Nationen, als Heiden, wo Jesus erkannt haben. Und das biblische neutestamentliche Zeugnis ist bei Israel ganz oft Gottes Volk. Der Ölbaum, der ursprüngliche, und der Pfropf, die neutestamentliche Gemeinde, die zusammenkommt. Das Volk Gottes auf dieser Erde. Ich glaube, mein Eindruck ist, das könnte die Richtung sein, wo man da weiterdenken müsste. Und es wird für mich auch noch durch etwas bestätigt. Anni hat schon gesagt, 12 mal 12, oder? Also die 12er-Zahl, da ist 2 mal die Fülle. Wir haben das schon mal gehabt. 12 plus 12 bei den Ältesten im Himmel auf ihrem Thron. Schon dort haben wir gesagt, es könnte sein, dass das die Repräsentanten sind vom Alten und Neuen Bund, von Israel und vom neutestamentlichen Volk. Mal 1000. Und 1000 war die militärische Einheit zur Zeit von Israel. Und ich habe in einem Kommentar auch irgendwo gelesen, oder nein, ein Ausleger sagt das so in einem Vortrag, 12 mal 12 mal 1000 meint die militante Chile auf dieser Erde. Wir sind uns nicht so gewöhnt, in dieser Sprache zu reden. Aber man könnte es auch anders sagen, es ist die kämpfende Gemeinde auf dieser Erde. Und heute Morgen, beim nochmal drüber gehen, über den Predigtext, hatte ich plötzlich einen Gedanken gehabt. Gehen wir mal nachschauen, was Israel bedeutet. Weiss es jemand? Gottes Kämpfer. Wäre eine Bestätigung. Israel als die kämpfende Gemeinde auf dieser Welt. Und das andere Bild, das wir ja auch noch klären müssen, die andere Frage ist die vom Siegel. Die würde da eigentlich gerade auch noch dazu passen. Wer kann bestehen, ist die Frage. Und der Engel sagt, wartet, ich muss noch eine Aufgabe erledigen. Ich muss das Siegel noch aufdrucken. Was ist Siegel im Neuen Testament? Der Heilige Geist, genau. Der Heilige Geist, das Unterpfand von dem neuen Bund in unseren Herzen. Wer Jesus angenommen hat, wer an Jesus glaubt, der hat das Siegel im Herz. Wir sind versiegelt. Und das Siegel bedeutet einerseits Schutz, ist aber auch Ausweis. Wir gehören zum Reich Gottes. Wir sind Repräsentanten, die kämpfende Gemeinde auf dieser Erde, Gottes Volk, das hier auf dieser Erde lebt, in Kampf gestellt. Und für diesen Kampf brauchen wir den Heiligen Geist. Ihr kennt alle die Waffenrüstung. Dort geht es darum, dass wir die verschiedenen Waffenteile, die verschiedenen Ausrüstungsgegenstände ergreifen. Wie geschieht es? Durchs Gebet, durch den Heiligen Geist, der uns daran erinnert, der uns ausrüstet, der uns das gibt, was wir für den Kampf brauchen. Und ich glaube, diese zwei Elemente sind ganz, ganz wesentlich. Und Leute, ich glaube, als Gemeinde in dieser Welt sind wir im Kampf. Und wenn du als Christ nichts spürst von diesem Kampf, dann musst du mal her schauen, ein bisschen genau, ja. Dann hast du, glaube ich, eine Denkaufgabe. Warum erlebe ich keinen Kampf? Bin ich mir nicht bewusst, um was es geht in diesem Kampf? Oder bin ich so harmlos, dass ich schlicht gar nicht bekämpft werden muss. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einer Frau, die mir gesagt hat, sie kämpfe so gegen Müdigkeit. Sie haben gezügelt und haben Corona gehabt und sonst viele einfach Sachen, die sie herausgefordert haben. Und sie hat gesagt, die Müdigkeit, die hockt mir so tief in den Knochen, ich werde die irgendwie nicht los. Und ich muss jeden Tag abliegen und ich merke, ich möchte gern da aus dieser Müdigkeit raus. Und ich frage schon seit Längerem, was ist es denn, was mich da so lähmt? Und dann haben wir diese Woche wieder telefoniert miteinander. Wir haben konkret auch gebetet, auch in diese Situation hinein. Und ich habe bis am Montag wirklich Gebetslast gehabt, an diesem Punkt. Und dann haben wir wieder telefoniert diese Woche miteinander und dann hat sie gesagt, weisst du was, es hat einen Tag gegeben, und zwar den Montag, da ich bin auch wieder nach dem Mittagessen an einem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ich muss liegen, ich schaffe diesen Tag einfach nicht, wenn ich jetzt nicht gehe, abliegen. Und dann bin ich hergelegen und dann ist es ganz komisch gewesen, in dem Moment, wo ich hergelegen bin, bin ich hellwach gewesen. Und dann habe ich gemerkt, jetzt muss ich wirklich meinen Fokus auf Gott richten, Gott will mir etwas sagen. Und sie sagt, ich habe in dem Moment realisiert, dass mich Gott herausfordert, dass er mir einerseits zeigt, die Müdigkeit ist die lähmende Bleischwere, die um mich herum ist im Moment. So die Situation, die einfach so belastend ist, die auch mich zermürbt. Sie hat auch im Gespräch das Wort Depression oder so ein bisschen so depressiv, fühle ich mich, hat sie gebraucht. Hat sie gesagt, ich habe das richtig gehen gespürt und Gott hat mich da angesprochen. Und Gott hat mich herausgefordert, triff eine Entscheidung. Willst du mit deinen Waffen kämpfen oder willst du mit meinen Waffen kämpfen? Und sie sagten, ich habe gewusst in dem Moment, ich muss mich entscheiden, dass ich wieder anfange, am Morgen, am Mittag und am Abend meine Gebetszeiten, die ich sonst habe, regelmässig, dass ich mich für die wieder entscheide. Ich bin nämlich jetzt liegen nach dem Mittag, statt dass ich mich auf Gott ausgerichtet habe. Und sie haben gesagt, ich habe gemerkt, ich muss mich entscheiden, dass ich halt um 9:30 ins Bett gehe, statt um 10:30, dass ich am Morgen wieder raus mag. Und sie haben gesagt, seit dem Montag mache ich das wieder. Und du glaubst es nicht, ich bin gestärkt, ich bin erfrischt, dass ich muss liegen, gibt es nicht mehr. Ich will nicht mit meinen Waffen kämpfen, ich will mit seinen Waffen kämpfen. Und sie hat gemerkt, dass ihre Stärke in dieser Gegenwart liegt. Das sind Kampffelder. Wir haben diese Woche im Hauskreis davon geredet, wie jemand hat gesagt, ich will wieder mehr Zeit im Gebet verbringen. Und es ist so ein Kampf. Mein Alltag ist so voll. Und wenn er nicht voll ist, dann ruft der Fernseher. Und es ist doch dann so gemütlich. Ein anderes Kampffeld können die Bilder sein. Die Informationen, die Nachrichten. Und. Ich glaube, wir sind an verschiedenen Punkten im Kampf. Oder auch unsere Gleichgültigkeit. Wenn uns die Offenbarung nicht wachrüttelt und uns nicht sagt, hey, es ist Gnadenzeit. Und die Menschen um mich, um euch herum, die brauchen dich, die brauchen meine Botschaft. Dann sind wir nicht am Kämpfen. Dann sind wir eingeschlafen. Und das können wir uns nicht leisten in dieser Zeit. Es ist Endzeit. Es ist noch Gnadenzeit. Und dann kommt das zweite, das Parallelsbild auf die Frage, wer kann bestehen. Das ist jetzt ein längerer Abschnitt. Und es ist ein Bild, das parallel ist. Es ist nicht eine komplett neue Antwort, wieder. Es ist wie einfach ein anderes Bild, das da noch dazukommt, das das erste Bild ergänzt. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge. Ja, lerne ich gerade. Viel zu groß, um sie zählen zu können, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmzweige in ihren Händen. Und sie riefen laut, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Da haben wir das ganze Szenario, das wir schon kennen, oder? Jetzt sind wir schon ein bisschen vertraut mit diesen Bildern. Und sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Sie riefen, Amen. Wahrlich, so ist es. Wir beten so, oder? So ist es, wir meinen so. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gehören unserem Gott für immer und ewig. Amen. Und dann geht's weiter. Danach fragte mich einer der 24 Ältesten, wer sind diese? Wer ist die große Menge da, in weiß gekleidet sind? Woher kommen sie? Und ich sagte zu ihm, mein Herr, du weißt es. Dann sagte er zu mir, das sind diejenigen, die aus der großen Prüfung kommen. Sie haben ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen und weiß gemacht. Deshalb stehen sie nun vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und er, der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Jetzt sind wir also wieder zurück in den Thronsaal versetzt. Und da ist die Rede von einer riesengroßen Menge aus den Nationen. Wer sind sie? Wer sind diejenigen, die da sind? Sind die, die das Siegel bekommen haben? Sind die Überwinder? Die, die ausgehalten haben, durchgehalten haben? Weil sie sich an Überwinder gehängt haben, weil sie gesagt haben, und die Rettung kommt von unserem Gott, sind die, die mit dieser Realität ihren Kampf gelebt haben auf dieser Erde. Und da wird es wieder bestätigt, woher kommen sie? Das heisst, das sind diejenigen, die aus der grossen Prüfung kommen. An anderen Stellen wird übersetzt mit Trübsal oder Bedrängnis. Und wir reden ja immer von der Endzeit, von dieser Bedrängnis. Sind die, die die Prüfung bestanden haben. Und es heisst da, die kommen. Und da ist ganz eine interessante Verbform gebraucht im Griechischen. Es ist eine Gegenwartsform, aber als ein Partizip, das könnt ihr gerade wieder vergessen, ist nicht wichtig. Die Bedeutung von dieser Verbform ist, es ist etwas Kontinuierliches. Es hat seinen Anfang in der Vergangenheit, es passiert jetzt und es wird in Zukunft passieren. Das heisst also, die Menge, die wird fortlaufend ergänzt. Jetzt in dem Moment kommen wieder Menschen zu dieser Menge dazu. Sie werden auch in Zukunft dazukommen und sind in der Vergangenheit dazukommen. Und es ist eine riesige Menge. Es sind nicht nur 144'000, das würde es wieder bestätigen, dass da das 144'000 von vorher eine symbolische Grösse ist. Das sind die, die versiegelt worden sind von Gott durch den Heiligen Geist und die ihren Lauf auf dieser Erde da vollendet haben. Die gewusst haben, meine Gerechtigkeit ist in Jesus, sein Blut macht mich rein. Die sich an Jesus gehängt haben, in ihm fest gewesen sind. Und das, was da verheißen wird am Schluss, sie werden nie wieder hungern und Durst leiden und sie werden von der brennenden Sonne und jeder Gluthitze geschützt sein, denn das Lamm, das in der Mitte auf dem Thron ist, wird ihr Hirte sein und für sie sorgen. Es wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Das ist die Verheißung, die für uns gilt. Wo schon einen Teil seiner Vollendung da auf dieser Erde erlebt und in der Vollkommenheit, in der Zukunft vor Gottes Thron wird sein. Und interessant ist noch, es heisst da, im Tempel dürfen sie dienen. Tempel meint nicht den Tempel. An anderer Stelle in der Offenbarung reden wir davon, dass es gar kein, oder lesen wir, dass es gar kein Tempel mehr wird geben. Es ist das Allerheiligste. Ist der Begriff, der da gebraucht wird, Naos. Das Allerheiligste, der Ort von Gottes Gegenwart, von der Begegnung mit Gott. Dort sind sie, Tag und Nacht. betet ihn an. Das, was uns erwartet, wird Gottes Gegenwart sein im Himmel. Und auf die Verheißung gehen wir zu und etwas von dem dürfen wir da schon erleben. Ich möchte schliessen mit Offenbarung 8. Ihr wisst, es hat nicht nur auf der Erde die Stille gegeben, sondern auch das siebte Siegel ist eine halbe Stunde Stille. Das hat der Rolf schon gesagt. Und dann geht es wieder, dann kam ein anderer Engel mit einer goldenen Räucherpfanne und trat vor den Altar. Ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es mit den Gebeten derer, die zu Gott gehören, auf dem goldenen Altar vor dem Thron darbringe. Wo sind deine Gebete? Vor Gottes Thron, auf dem Altar. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit ihren Gebeten von dem Altar auf, auf dem der Engel sie ausgegossen hatte, zu Gott auf. Damit schließt sich der Kreis wieder. Mit dem Siegel, wo ich vorher gesagt habe, der Kampf, der findet da statt und er kann nur gewonnen werden, wenn wir die Stärke durch den Heiligen Geist in uns in Anspruch nehmen. Er hat ein Ziel, Christus in uns Realität werden zu lassen und uns Christus immer ähnlicher werden zu lassen. Das geschieht durch die Kraft vom Heiligen Geist. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist die Stille. Zeit vor Gottes Thron, in seiner Gegenwart. Zeit vom Gebet, wo wir Gottes Willen erfahren, wo wir erfahren, wie sein Herz schlägt. Und ich habe vorher gesagt, wenn unser Herz nicht für die Verlorenen schlägt, für die, die Jesus noch nicht kennen, dann müssen wir dort her, dass wir Gottes Herzschlag anfangen zu hören, zu spüren. Und dass wir in seinem Willen anfangen zu beten und unsere Gebete machen den Unterschied. Das Bild von dem Räucherwerk, unsere Gebete vor Gottes Thron. Was für eine Verheißung, was für eine Ermutigung auch. Unsere Gebete vor Gottes Thron. Und wer letzten Sonntag den Livestream geschaut hat, mit der Predigt von Lukas Huber, er hat gesagt, in der Stille fließt uns Kraft zu für unseren Alltag. Auch da wieder, der Kreis schließt sich. Und vielleicht ist es dran, eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht ist es dran, dass du dir sagst, nächste Woche, auch ich muss meine Zeit anders einteilen. Auch ich muss mich dem Kampf stellen und anfangen, mit Gottes Waffen zu kämpfen. Und vielleicht ist es gerade die Zeit, wo du mit Gott verbringst, wo dein Kampffeld ist. Vielleicht hast du dich an einem anderen Punkt angesprochen gefühlt. Dann gang in die Stille mit dem. Lass dir von Gott zeigen, was er meint mit dem. Fang mit ihm darüber an zu reden. Und du wirst Antwort bekommen, weil deine Gebete vor dem Thron Gottes kommen. Amen.